Ihr dürft Daniel Kapitel 8 aufschlagen mit mir. Wer eine Bibel braucht, borgt euch gerne eine aus. Wir wollen wieder durch das ganze Kapitel lesen heute. Wir haben so ein paar wunderbare Videobilder gesehen. Jeder Mensch kann erkennen, dass es Gott gibt, wenn er nur ehrlich offen dafür ist. Im Römer 1 heißt es, das von Gott Erkennbare ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Gott hat sozusagen seine Fußspuren hinterlassen in seiner Schöpfung, seine Handabdrücke, so wie ein genialer Maler oder Bildhauer das auch in seinem Kunstwerk tut. Und wenn du in so ein Kunstmuseum gehst und dir Werke von großen Meistern betrachtest, wirst du erstens nicht auf die Idee kommen, dass die durch Zufall irgendwie von alleine entstanden sind, dass da irgendwo ein paar Farbtöpfe explodiert sind und dann, wow, das Endergebnis ist Mona Lisa oder so. Und zweitens, Kenner könnten sagen, wow, das ist ein Michelangelo oder ein Van Gogh oder ein Albrecht Dürer oder wer immer. Oder wenn wir an Musik denken, das ist Mozart oder Beethoven oder Bach. Und genau so hat Gott sich in seiner Schöpfung offenbart. Seine Schöpferkraft, seine Göttlichkeit, seine Kreativität, seine Persönlichkeit, seine Genialität, all das wird in dem Gemachten wahrgenommen. Ich kann Gott selbst nicht sehen, Gott ist Geist, also im Normalfall zumindest. Ich kann Gott auch nicht irgendwie naturwissenschaftlich messen, dass ich sage, oh, hier haben wir 2 Kilo Gott oder so. Nee, Gott ist außerhalb seines Universums, außerhalb seiner Schöpfung. Aber wenn wir nach außen schauen, wenn wir die Welt betrachten, dann können wir sehen, wie es im Psalm 19 heißt, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis. Ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Ihr Schall geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende der Erde ihre Sprache. Also hier wird in poetischer Sprache beschrieben, was wir heute vielleicht mit Intelligent Design beschreiben würden. Also intelligentes Design. Wir schauen uns die Welt an und wir sehen ein unglaublich fein abgestimmtes Universum von Sonnensystemen bis in die kleinste Zelle. Und wenn du nur einen Parameter ändern würdest, dann würde das ganze System nicht mehr funktionieren. Also ziemlich genial durchdacht. Also genialer als die genialste Maschine, die wir erfinden können. Und es ist unglaublich, dass das zufällig entstanden ist. Und ich meine, niemand glaubt, dass ein Handy durch Zufall entstanden ist. Und wie viel größer, wie viel komplizierter ist dieses Universum? Ja, die kleinste Zelle, das kleinste Lebewesen. Also wenn wir es intellektuell ehrlich und offen betrachten, sehen wir hier einen Plan. Und wir sehen Kreativität, wir sehen eine unheimliche Schönheit. Es gibt so ein Lied, God painted better than Michelangelo. Ich weiß nicht, wer das kennt. Ich höre das ganz gern, meine Frau findet das absolut schrecklich. Ich kann es nur alleine im Auto hören. Aber die Schöpfung weist uns auf den Schöpfer hin. Ein Plan, offenbart uns einen Planer. Wir sehen, er ist intelligent, er ist kreativ, er ist mächtig, er ist fähig. Isaac Newton, der Begründer der klassischen Physik, hat gesagt, die wunderbare Einrichtung und Harmonie des Weltalls kann nur nach dem Plane eines allwissenden und allmächtigen Wesens zustande gekommen sein. Das ist und bleibt meine letzte und höchste Erkenntnis. Wenn wir rausschauen, dieses Universum. Aber auch wenn wir in uns reinschauen, entdecken wir was in unserem Herzen, in unserem Innersten. Wenn wir uns anschauen, wie wir ticken, da sehen wir auch was. Da entdecken wir, dass wir moralische Empfindungen haben, dass wir ein Gewissen haben, dass da ein Gesetz, könnten wir sagen, ein Maßstab in unserem Herzen ist. Und der ist so ziemlich universell, so für alle Menschen, über alle Kulturen. Wir empfinden eigentlich alle ziemlich gleich. Und klar, wir können das manipulieren und wir können auch abstumpfen, aber im Prinzip wissen alle Menschen, dass Selbstsucht im Grunde nicht super toll ist. Und dass Mord und Lüge und Diebstahl sich nicht richtig anfühlt. Aber auf der anderen Seite Liebe und Gerechtigkeit schon. Und wir haben so dieses Wissen in uns, was richtig wäre, was wir tun sollten, oder vielleicht sogar, dass das eine besser ist als das andere, selbst wenn wir es nicht tun. Aber wir wissen, wir sollten eigentlich. Und wer sich damit tiefer beschäftigen will, kann von C.S. Lewis lesen, einfach Christ oder die Abschaffung des Menschen. Auf jeden Fall, wir finden ein Gesetz in uns, das offenbart uns, dass es eigentlich einen Gesetzgeber geben muss. Und wir können da auch auf seinen Charakter schließen, dass der gut ist, dass der gerecht ist. Wir merken aber auch, dass wir wahrscheinlich ein Problem mit ihm haben, weil wir haben diesen Maßstab nicht eingehalten. Wir haben uns schuldig gemacht. Oder gibt es irgendjemanden unter euch, der noch nie ein schlechtes Gewissen gehabt hat? Ich glaube nicht. Und so können wir auch vermuten, dass dieser Planer, dass dieser Gesetzgeber, wer immer es ist, dass er was mit unserem Leben zu tun hat und auch mit unseren Sehnsüchten. Wir finden, dass wir für all unsere Bedürfnisse etwas Entsprechendes finden. Also, dass unsere Bedürfnisse deswegen existieren, weil es etwas gibt, das diese Bedürfnisse befriedigt. Also wir haben einen Hunger, weil es was zum Essen gibt. Wir haben einen Durst, weil es was zu trinken gibt. Wir haben einen Sexualtrieb, weil es das andere Geschlecht gibt. Und wir finden aber in uns auch eine Sehnsucht, die nichts hier in dieser Welt befriedigen kann. Und wenn wir das versuchen, dann lässt es uns immer leer und enttäuscht zurück. Und das legt den Schluss nahe, dass es etwas oder jemanden außerhalb von dieser Welt, außerhalb von Raum und Zeit gibt, der es befriedigen kann. Wir sehnen uns nach einer perfekten Umwelt und nach einer perfekten Liebe, nach einer perfekten Beziehung. Ja, selbst perfekt zu sein. Und das gibt es hier in dieser Welt nicht. Aber es ist so ein Fingerzeig für uns. Und so weit kommen wir ungefähr, wenn wir diese allgemeine Offenbarung, nenne ich es mal, die Gott uns hinterlassen hat, diese Fingerabdrücke von ihm betrachten. Also da gibt es jemanden. Nicht etwas, sondern jemanden. Jemanden Persönlichen. Einen Planer, einen Gesetzgeber. Und der muss gut sein, der muss gerecht sein. Und wer immer es ist, wir sehnen uns nach ihm. Und wir haben ein Problem mit ihm. Irgendwie haben wir das Gefühl, dass die Beziehung mit ihm nicht ganz in Ordnung ist. Und das ist natürlich der Ursprung für alle Religionen. Menschen merken das und Menschen fangen an, sich nach Gott auszustrecken und denken sich die unterschiedlichsten Wege aus, wie wir zu ihm kommen könnten und wie wir diese Distanz überbrücken können, diese Trennung überbrücken können. Und die Religionen geben da ganz unterschiedliche Antworten und auch widersprüchliche Antworten. Und daran merken wir, naja, so kommen wir nicht wirklich weiter, wenn wir bei uns Menschen anfangen, wenn sich so relative, subjektive Menschen ausstrecken und in objektiven, unendlichen Gott ergreifen wollen. Also wir brauchen Offenbarung von ihm. Wir brauchen nicht, dass wir Menschen uns nach ihm ausstrecken, sondern dass er sich nach uns ausstreckt und uns spezifische Offenbarung gibt über sich und ja, wie wir zu ihm kommen können. Und Gott hat es getan. Und er hat es auf zweierlei Arten getan. Was ist die klarste Offenbarung Gottes? Was ist die vollkommene Offenbarung Gottes? Es ist ein Er, er hat einen Namen, Jesus. In Jesus ist Gott Mensch geworden. Und Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Im Hebräerbrief heißt es, er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens. Wenn wir Jesus betrachten, sehen wir, wie Gott ist. Seine Reinheit, seine Sündenlosigkeit, seine Liebe, seine Gerechtigkeit, seine Barmherzigkeit. Und deswegen ist kein anderer Prophet mit ihm vergleichbar. Also selbst seine Kritiker haben zugegeben, dass das, was er gelehrt hat, das, was er vorgelebt hat, dass es rein war, dass es moralisch klar war, dass es unvergleichlich ist eigentlich. Und Jesus hat uns auch gesagt, ich beweise euch, dass ich der bin, der ich behauptet habe zu sein, und ich gebe euch ein Zeichen. Ich werde sterben und nach 3 Tagen werde ich wieder auferstehen. Und das ist geschehen. Und das wäre so meine Antwort auf die Frage, warum sollen wir auf Jesus hören und nicht auf irgendeinen anderen Propheten? Es gibt ja so viele davon, gell? Und zweitens, auch die Geschichte von Jesus finden wir hier, in diesem Buch. Gott hat uns seine Gedanken und hat seine Heilsgeschichte mit uns Menschen uns in Worten gegeben, in einem Buch offenbart. Und das ist eigentlich ziemlich genial, wenn wir darüber nachdenken, weil da können wir das alle lesen und wir können es weitergeben, wir können es übersetzen. Nun ist die Bibel ja nicht vom Himmel gefallen als Buch, sondern die Bibel, mehrere Bücher eigentlich, wurden über einen Zeitraum von über 1500 Jahren durch 40 verschiedene Autoren aus den unterschiedlichsten Hintergründen verfasst. Daniel war ein Beamter, Amos war ein Hirte, Johannes war ein Fischer. Also ganz unterschiedliche Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturen, aus ganz unterschiedlichen Schichten, würden wir heute sagen, mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten, die auf 3 unterschiedlichen Kontinenten gelebt haben. Die Bibel wurde in 3 verschiedenen Sprachen aufgeschrieben. Und trotzdem sehen wir eine wunderbare Einheit. Wir haben eine durchgehende Geschichte der Erlösung durch Jesus Christus, Gottes Heilsgeschichte mit uns Menschen. Und so die Frage, warum soll ich der Bibel glauben und nicht irgendeinem anderen religiösen Buch? Es gibt ja viele. Ja, diese Einheit, trotz dieser vielschichtigen, vielfältigen Entstehung, das wäre ein Argument. Das ist übernatürlich, das ist wunderbar. Zweiter Grund wäre, naja, die Bibel, wenn ich sie lese, das ist Wahrheit. Das ist wahr, was ich hier lese. Es beschreibt diese Welt und es beschreibt mich so, wie wir wirklich sind. Auch die unschönen Dinge an uns, da wird nichts schön geredet. Und wir finden hier auch den höchsten Standard für Liebe, für Reinheit, für Gerechtigkeit, für Barmherzigkeit, der existiert. Also es passt zu dem, was wir schon über Gott wissen. Und es gibt noch einige Gründe mehr. Und wenn ihr da tiefer reingehen wollt, wir haben mal, schon vor langer, langer Zeit mal so eine Serie gemacht, Warum Glauben, findet ihr auf der Webseite noch als Audio unter den Themen. Aber ein Grund, warum ich überzeugt davon bin, dass Gott durch die Bibel zu uns spricht, ist erfüllte Prophetie. Es gibt hunderte Prophetien über Jesus, über den kommenden Messias, die Jesus bis ins kleinste Detail erfüllt hat, die eingetroffen sind. Prophetien, die über hunderte Jahre zuvor prophezeit wurden und es ist eingetroffen. Und wir finden in der Bibel auch geschichtliche, also historische Prophetien, wo Ereignisse in der Weltgeschichte vorhergesagt wurden und sie sind eingetroffen. Manchmal hunderte Jahre zuvor vorhergesagt wurden und sie sind eingetroffen. Und wenn wir heute zurückschauen, können wir das sehen. Ja, das ist wirklich so passiert. Und das ist natürlich ein starker Hinweis, dass in diesem Buch ein Autor, der außerhalb von Raum und Zeit ist, seine Hand im Spiel hatte. Wir nennen das Inspiration. Er hat die menschlichen Schreiber benutzt, hat sie inspiriert und sie haben uns Wahrheit über ihn niedergeschrieben. Und hier im Buch Daniel finden wir einige solcher historischen Prophetien, einige Beispiele. Hier in diesem Kapitel auch. Also so viele, auch so detaillierte Vorhersagen, die wirklich passiert sind. Über die Weltreiche, über die Weltgeschichte. Also so detailliert, dass Menschen, die nicht an was Übernatürliches glauben wollen, sagen, das gibt's nicht, dieses Buch muss erst nachher geschrieben worden sein, nachdem diese Dinge passiert sind, weil das kann sein. Also nicht im 6. Jahrhundert, sondern erst im 2. Jahrhundert, sagen die Leute. Und es passt nicht wirklich und es löst das Problem auch nur teilweise, weil wir hier Prophetien finden bis zur Zeit Jesu und darüber hinaus. Wir werden nächste Woche noch mehr davon sehen. Und das macht dieses Kapitel begeisternd, auch Kapitel 11. Da geht es auch nochmal so ins Detail, ein sehr langes Kapitel, wo man vielleicht sagen würde, das war vielleicht spannend für die Juden damals, aber ich meine, für mich heute, ist da was drin? Ist nicht langweilig ein bisschen? Nee, Gott hat Details, die er dem Daniel gezeigt hat, 300-400 Jahre im Voraus offenbart. Ist absolut erstaunlich. Uns hier Gottes Hand in der Geschichte zu sehen, seine Kontrolle über die Geschichte. Gott weiß alles, ihn überrascht nichts. Auch du kannst nichts tun, wo Gott sagt, jetzt bin ich aber überrascht. Er kennt uns, er weiß alles. Er hat die Geschichte unter seiner Kontrolle und er wirkt alles irgendwie zusammen zum Guten für uns, in seinem Masterplan. Und das sind so diese großen Lektionen, die wir im Buch Daniel lernen, die so wichtig sind für unsere heutige Zeit. Er ist immer noch derselbe Gott, derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und er ist genauso mit uns wie mit Daniel. Er hat genauso die Kontrolle, er sitzt immer noch auf dem Thron. Er hält dich, er hält dein Leben, er hält unsere Geschichte. Und er hat uns diese Verheißung gegeben, dass er alles zum Guten mitwirkt für die, die ihn lieb haben. Und das finde ich unheimlich spannend hier zu sehen. Also lasst uns reinspringen. Wie gesagt, viel Geschichte heute. Vers 1. Im dritten Jahr der Regierung des Königs Belsazar erschien mir Daniel eine Vision, nach der die mir im Anfang erschienen war. König Belsazar war der letzte Herrscher über Babylon. Das ist hier das Jahr 548, 547 vor Christus, ein paar Jahre vor dem Fall Babels. Und übrigens in diesen Prophezeiungen, Kapitel 8 bis 12, rückt das Volk Israel wieder in den Mittelpunkt. Deshalb wechselt hier die Sprache, das ist auch was sehr Faszinierendes im Buch Daniel. Die Sprache wechselt jetzt wieder von Aramäisch, der Sprache der Heiden, der Weltsprache damals, ins Hebräische, die Sprache der Juden. Und ich sah in der Vision, und es geschah, während ich sah, da war ich in der Burg Susa, die in der Provinz Elam ist, also im heutigen Iran. Später werden die persischen Herrscher in der Stadt Susa ihre Winterresidenz haben. Ist uns nicht unbekannt aus der Bibel, gell? Nehemia diente dort, dem König. Die Geschichte Esther spielt sich in dieser Stadt ab. Und ich sah in der Vision, dass ich am Fluss Ulai war. Der ist in der Nähe der Stadt Susa. Und ich erhob meine Augen und sah, und siehe, ein Widder stand vor dem Fluss. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, um es ein bisschen aufzulockern. Ein Widder stand vor dem Fluss. Der hatte zwei Hörner, und die zwei Hörner waren hoch, und das eine war höher als das zweite, und das Höhere stieg zuletzt auf. Tiere repräsentieren in dieser Bildsprache der Propheten oft Reiche. Und Hörner repräsentieren Herrscher dieser Reiche. Und wir müssen hier gar nicht raten, wen dieser Widder repräsentiert. Wenn ihr nach vorne lest, bei mir ist es auf der nächsten Seite, im Vers 20, da wird dem Daniel erklärt, der Widder mit den zwei Hörnern, den du gesehen hast, das sind die Könige von Medien und Persien. Also es geht um das Medo-Persische Reich. Mach bitte das nächste Bild rein. Da sehen wir eine persische Bronzestatue, so ungefähr 400 vor Christus. Und wir sehen hier auch, wie präzise diese prophetische Vision ist. Er sieht hier zwei Hörner und das eine war höher als das zweite, also die zwei Hörner, die Meder und die Perser. Die Perser wurden stärker unter König Kyros als die Meder, also die Perser sind das höhere Horn. Und es geschah später, lesen wir hier. Es war in der Geschichte auch wirklich so. Vers 4, und ich sah den Widder nach Westen und nach Norden und nach Süden stoßen. Und kein Tier hielt vor ihm stand und niemand rettete aus seiner Hand. Und er handelte nach seinem Belieben und wurde groß. Das Medo-Persische Reich dehnte sich von Osten unheilsam mit Gewalt nach Westen aus, nach Mesopotamien, Syrien, Kleinasien, Mazedonien, nach Norden, Thrakien, Armenien, die Gebiete bis Turkestan, nach Süden, Israel, Ägypten, Libyen. Ich habe euch eine Karte mitgebracht. Das persische Weltreich, das medopersische Weltreich. Und ungefähr 200 Jahre lang konnte niemand den Medern und den Persern widerstehen. Vers 5. Und während ich Acht gab, siehe, da kam ein Ziegenbock von Westen her über die ganze Erde. Und er berührte die Erde nicht. Also der schwebte irgendwie so daher. müssen wir auch nicht raten, im Vers 21 lesen wir, der zottige Ziegenbock ist der König von Griechenland. Und der Bock hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Vers 21, und das große Horn, das zwischen seinen Augen war, das ist der erste König. Also der Ziegenbock ist ein Symbol für Griechenland. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, da reitet die griechische Göttin Aphrodite auf einem Ziegenbock, so ungefähr 250 vor Christus, stammt diese Skulptur. Und das große Horn ist der erste König von Griechenland, Alexander der Große. Von dem habe ich auch ein Bild mitgebracht. Der flog von Westen daher gegen das persische Reich. Letztes Mal haben wir sein Reich gesehen im Bild als Leopard mit 4 Flügeln. Also Alexander hat sehr schnell in etwas mehr als 10 Jahren fast die gesamte damalige bekannte Welt erobert. In nur 3 Jahren das Medo-Persische Reich. Vers 6, und er kam zu dem Widder mit den 2 Hörnern, den ich auf dem Fluss hatte stehen sehen, der ist nicht gesurft, das wäre interessant gewesen. Gell? Und im Zorn seiner Kraft rannte er auf ihn zu. Und ich sah ihn neben dem Widder eintreffen, kannst das nächste Bild reinmachen, und er ergrimmte gegen ihn und er stieß den Widder und zerbrach seine 2 Hörner. Und in dem Widder war keine Kraft, vor ihm zu bestehen. Und er warf ihn zu Boden und zertrat ihn, und niemand rettete den Widder aus seiner Hand. Und der Ziegenbock wurde überaus groß. Ich habe euch eine Karte mitgebracht von dem Reich Alexander des Großen. Also Daniel sieht hier am Ende des Babylonischen Reiches die 2 nachfolgenden Reiche. Wenn wir uns nochmal das Bild vom letzten Mal in Erinnerung rufen, dieses Standbild, das Daniel im Kapitel 2 gesehen hat, diese Statue, da sehen wir jetzt ein paar mehr Details über das Medo-Persische Reich und im Besonderen auch das griechische Reich und was danach geschah. Gott ist der Herr der Weltgeschichte. Es ist seine Heilsgeschichte mit uns Menschen. Und alles läuft eigentlich auf das Kommen des Messias Jesus zu, der sein ewiges Reich aufrichten wird, das in Ewigkeit nicht vergeht. In Galater 4 heißt es, als die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Und ich finde es interessant, alle diese 4 Weltreiche, die wir in diesem Standbild gesehen haben, die hat Gott auch dafür gebraucht, um die Welt für Jesus vorzubereiten. Also die Astronomie der Babylonier zum Beispiel, die hat den Sterndeutern, die dann bei der Geburt Jesu zu ihm gekommen sind, sozusagen das Werkzeug gegeben, um sie zu Jesus zu führen. Und die Alltagssprache, Aramäisch, die Perser haben die Kreuzigung erfunden. Die Griechen, Alexander der Große, seine Vision war es, die griechische Kultur und die griechische Sprache in die ganze Welt zu exportieren, also die Welt zu hellenisieren, sagen wir. Also die Sprache des Neuen Testaments. Und die konnte damals, zur Zeit Jesu, dann überall gelesen werden. Die Römer haben Straßen gebaut, so dass der Paulus und die anderen Missionare das Evangelium in die ganze Welt bringen konnten. Und so Gott hat all das gebraucht und dann zur Fülle der Zeit sandte er seinen Sohn, unseren Retter, den Messias, Jesus. Vers 8 weiter, und als er stark geworden war, zerbrach das große Horn, und 4 ansehnliche Hörner wuchsen an seiner Stelle, nach den vier Winden des Himmels hin. Alexander starb im Jahr 323 vor Christus, im Alter von nur 33 Jahren, in Babylon, an Malaria wahrscheinlich. Und nach seinem Tod kämpften seine Generäle und ihre Nachkommen um das Erben. Und das Reich zerfiel dann nach der Schlacht bei Ipsos, die war 301 vor Christus, in die vier sogenannten Diadochenreiche, die Nachfolgerreiche, haben wir letzte Woche schon besprochen. Auch da habe ich euch eine Karte mitgebracht. Und jetzt bekommen wir noch weitere Details, was nachher passiert ist, zumindest soweit es Israel betroffen hat. Im Kapitel 11 wird die Vision dort noch viel weiter in Details gehen. Wenn sich die Diadochenherrscher bekriegt haben, gegenseitig, also konkret die Seleukiden im Norden, also Syrien, und die Ptolemäer im Süden, in Ägypten, dann war Israel dazwischen. Und da ging es immer auch um das Gebiet von Israel. Und wir lesen im Vers 9, und aus dem einen von ihnen kam ein einzelnes Horn hervor. Zunächst klein, also aus einem Horn, es war das Seleukidenhorn, kam ein einzelnes Horn hervor, zunächst klein, aber es wurde übermäßig groß gegen Süden, also Ägypten, gegen Osten, Mesopotamien und gegen die Zierde, das ist das Land Israel. Und es wuchs bis an das Heer des Himmels und es warf einige von dem Heer und von den Sternen zur Erde herab und zertrat sie. Das Heer des Himmels sind die Sterne, symbolisieren in prophetischen Bildern oft Engel oder auch irdische Herrscher. In diesem Fall ermordet dieses kleine Horn, also dieser Herrscher, einige Leiter. Selbst bis an den Obersten des Heeres wuchs er empor. Der Oberste des Heeres wäre Gott selbst. Also wir haben hier einen Herrscher, der sich zu Gott macht, der sich arrogant hier erhöht. Vers 11, und er nahm ihm das regelmäßige Opfer weg und die Stätte seines Heiligtums wurde gestürzt und ein Opferdienst wurde verbrecherisch gegen das regelmäßige Opfer eingerichtet. Also hat den Tempel in Jerusalem entweiht. Und das Horn warf die Wahrheit zu Boden und hatte Erfolg. Wir können parallel dazu die Verse 22 bis 25 lesen. Und dieses Horn zerbrach wieder und dass vier andere an seiner Stelle auftraten, bedeutet, vier Königreiche werden aus der Nation aufstehen, aber nicht mit seiner Macht. Und am Ende ihrer Königsherrschaft, wenn die Abgefallenen das Maß vollgemacht haben, wird ein König aufstehen mit hartem Gesicht und erfahren in Ränken, also ein schlauer Politiker, ausgefuchster Kerl, und seine Macht wird stark sein, jedoch nicht durch seine eigene Macht. Und er wird entsetzliches Verderben anrichten und wird erfolgreich sein und handeln. Und er wird die Starken und das Volk der Heiligen vernichten. Und wegen seines Verstandes wird er erfolgreich sein, mit Betrug in seiner Hand. Und er wird in seinem Herzen groß tun und unversehens wird er viele vernichten. Und gegen den Fürsten der Fürsten, das ist Gott, wird er sich auflehnen. Aber ohne eine Menschenhand wird er zerbrochen werden, ist an einer Krankheit gestorben. Worum geht es hier? Daniel prophezeit hier das Kommen des Seleukiden-Königs, also wir würden sagen, eines Syrerkönigs im Wesentlichen, Antiochus der Vierte. Der hat 175 bis 164 vor Christus da regiert. Und dieser Antiochus der Vierte, der ließ sich Epiphanes nennen. Das bedeutet so viel wie der erschienene Gott ist damit gemeint. Ich habe euch ein Bild von einer Münze mitgebracht, wo ihr ihn abgebildet seht. Und da steht das auch, Theos Epiphanes, der erschienene Gott. Die Juden haben ihn übrigens Epimanes genannt, der Verrückte. Und wir könnten sagen, dieser Antiochus, der Vierte Epiphanes, der war so der Adolf Hitler der Antike, des Alten Testaments. Ich meine, Haman im Buch Esther hat es auch probiert, gell? Aber der konnte seine Pläne nicht verwirklichen. König Antiochus war ein Judenhasser. Um 167 vor Christus verlor er eine Schlacht gegen die Ptolemäer und die Römer um Ägypten. Also er wollte Ägypten und Alexandria einnehmen und hat es nicht geschafft. Und dann auf dem Rückzug wieder von Süden nach Norden, also wieder über Israel, da hat er seine Wut an den Juden ausgelassen. Er hat ihnen vorgeworfen, rebellisch zu sein. Eigentlich gab es unter den Juden eine Pro-Ptolemäer- und eine Pro-Seleukiden-Parteiung. Also wir könnten sagen, es war fast auch so wie ein Bürgerkrieg in Israel. Da gab es eine Partei, die zu dem einen gehalten hat und eine Partei, die zu dem anderen gehalten hat. Auf jeden Fall, der Antiochus hatte den Eindruck, ich möchte jetzt nicht in Details gehen, hatte mit den Hohenpriestern und so weiter auch zu tun, aber er hatte den Eindruck, dass die Juden rebellisch waren und hat dann begonnen, die zu verfolgen. Er hat den Tempel in Jerusalem entweiht, hat eine Zeus-Statue dorthin gestellt. Daniel 11 nennt das ein verwüstendes Gräuel. Jesus bezieht sich in seiner Rede, in seiner Ölbergrede in Matthäus 24 auf dieses Gräuel der Verwüstung, so als Prototyp für das, was noch geschehen wird, wovon Jesus spricht hier in Matthäus 24 und in den Parallelstellen. Also eine Zeus-Statue, und Antiochus ließ Schweine auf dem Brandopferaltar im Tempel dem Gott Zeus opfern. Das war natürlich für die Juden alles nicht koscher. Er ließ die Torarollen verbrennen, also die heiligen Schriften der Juden. Er hat ihnen bei Androhung der Todesstrafe verboten, den Sabbat zu halten oder ihre Kinder zu beschneiden, also die Identität der Juden. Und er hat die Zeus-Anbetung gefordert. Und wer sich weigerte, den ließ er umbringen. Und seine Gräuel haben dann unter anderem zu dem sogenannten Makkabäer-Aufstand der Juden geführt. Da könnt ihr in den apokryphen Makkabäer-Büchern drüber lesen. Erstes und zweites Makkabäer-Buch. Manche haben es in ihren Bibeln drin, also Luther-Übersetzung, glaube ich, hat es mit drin. Auf jeden Fall die katholischen Einheitsübersetzung ist es mit drin. Und diese Makkabäer-Bücher, die waren benannt nach einem Leiter der aufständischen Juden, nach Judas Makkabäus, also Judas der Makkabäer. Makkabäer bedeutet eigentlich so viel wie der Hammer. Und die Juden, erst war sein Vater der Leiter, der wurde dann getötet und dann hat Judas übernommen und dann später sein Bruder, Jonathan hieß der, und dann am Ende der letzte Bruder, nachdem die alle umgekommen sind, der hieß dann Simon. Aber am Ende konnten die Juden Jerusalem zurückerobern und den Tempel wieder reinigen, das ist 164 passiert. Das jüdische Hanukkah-Fest geht darauf zurück. Und letztendlich hat es zum jüdischen Hasmonäerreich geführt. Das war der Familiennamen eigentlich, das war die Familie von Judas Makkabäus, das waren die Hasmonäer. Bis dieses Hasmonäerreich 63 vor Christus durch Pompeius für die Römer erobert wurde. Und dann kam Israel unter die Herrschaft der Römer. Die Geschichte kennen wir aus dem Neuen Testament. Lesen wir in Vers 13 weiter. Ich schaute in Visionen der Nacht und siehe mit den Wolken, ich bin im falschen Kapitel, das hatten wir doch letzte Woche schon, gell? Hier, und ich hörte einen Heiligen reden. Und er sprach, ein Heiliger zu jemandem, dem Redenden nämlich, also zwei Engel reden hier scheinbar miteinander. Bis wann gilt die Vision von dem regelmäßigen Opfer und von dem entsetzlichen Verbrechen, dass sowohl das Heiligtum als auch der Opferdienst zur Zertretung preisgegeben sind? Und er sagte zu mir, bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum wieder gerechtfertigt. Also das heißt, entweder 3200 Tage oder so etwa über 6 Jahre oder die Hälfte davon, wenn wir immer ein Abend- und ein Morgenopfer zusammennehmen, dann wären es 1150 Tage, also so ein bisschen mehr als 3 Jahre. Und das ist entweder die Zeit der gesamten Bedrängnis durch Antiochus oder nur die Zeit, die der Tempel entweiht war, und beides kommt geschichtlich gesehen so ungefähr hin. Also es gibt da unterschiedliche Ausleger, die eine oder die andere Variante bevorzugen. Aber auf jeden Fall sehen wir, Gott hatte seine Hand im Spiel und er hat den Zeitraum auf ein bestimmtes Maß beschränkt. Und wir dürfen auch wissen, er hat seine Hand auch über uns. Wenn wir angefochten werden, wenn wir versucht werden. Und er sagt uns im Korintherbrief, dass er nicht zulassen wird, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Und es ist gut zu wissen, oder, dass Gott auch in schweren Zeiten seine Hände über uns hält. Selbst wenn es bei uns drunter und drüber geht, das große Bild ist noch immer, er sitzt auf dem Thron. Und manchmal ist es gut in diesen Zeiten, wo es bei uns drunter und drüber geht und wir uns nicht mehr auskennen, so bildlich gesprochen einen Schritt zurück zu machen und das große Bild anzusehen. Sich an die großen Wahrheiten zu erinnern. Ja, okay, Gott sitzt auf dem Thron, er hat die Kontrolle. Und ja, er liebt mich. Das hat er mir ohne Zweifel bewiesen am Kreuz. Und ja, Römer 8,28, er wird denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Also das große Bild, das gibt uns Perspektive, das gibt uns Hoffnung. Wir lesen ab Vers 15 weiter. Und es geschah, als ich Daniel die Vision gesehen hatte, da suchte ich Verständnis darüber. Und siehe, da stand vor mir einer, sein Aussehen war wie das Aussehen eines Mannes. Und ich hörte eine Menschenstimme zwischen den Ufern des Ulai, die rief und sprach, Gabriel, lass diesen die Erscheinung verstehen. Und er trat an den Ort, wo ich stand. Und als er herantrat, erschrak ich und fiel nieder auf mein Angesicht. Er aber sprach zu mir, merke auf, Menschensohn, denn die Vision gilt für die Zeit des Endes. Und als er mit mir redete, sank ich betäubt zur Erde auf mein Angesicht. Er aber rührte mich an und stellte mich auf meinen vorigen Platz. Und er sagte, siehe, ich will dich erkennen lassen, was am Ende der Verfluchung geschehen wird. Denn es gilt für die festgesetzte Zeit des Endes. Der Widder mit den zwei Hörnern, den du gesehen hast, das sind die Könige von Mesien und Persien und der zottige Ziegenbock und so weiter und so fort, was wir schon gesehen haben. Also es geht offensichtlich hier um die Zeit des Ende des Griechenreiches oder Ende von irgendwas, was in diese Zeit fällt. Manche sehen in dem, was hier passiert ist, auch ein Bild für etwas, was noch in der Zukunft passieren wird, bevor Jesus Wiederkunft. Es gibt leider auch solche, die angefangen haben zu spekulieren. Die gesagt haben, okay, wir haben ja eine tolle Zahl, 2300 Tage, das nehmen wir als 2300 Jahre. Der amerikanische Baptistenprediger William Miller im 19. Jahrhundert war so einer. Der hat gesagt, okay, ich fange an bei dem Befehl des Kyrus zur Wiederherstellung Jerusalems, also die Juden dürfen zurückziehen in ihr Land, da fange ich an zu zählen, 2300 Jahre. Und hat er begonnen zu rechnen und hat dann gesagt, Jesus kommt 1844 wieder. Millerismus wurde das genannt. Die Adventisten sind zum Beispiel aus seinem Einfluss hervorgegangen. Der hat eine Zeitschrift herausgegeben damals, die hieß Zeichen der Zeit. Und da hat er so seine Spekulationen verbreitet. Und natürlich sind ihn dann eingetroffen. Was schlicht und einfach heißt, seine Interpretation war falsch. Hätten wir auch vermuten können. Genauso wie alle anderen Interpretationen von allen Menschen, die bisher spekuliert haben. Also Zeugen Jehovas zum Beispiel auch. Oder auch die Dispensationalisten. Interessant, all diese Bewegungen, übrigens auch die charismatische Bewegung, sind alle ungefähr in dieser Zeit entstanden. In dem geistlichen Vakuum des frühen 19. Jahrhundert durch Liberalismus und Aufklärung, also den Einfluss von Leuten wie Voltaire oder Hume, waren die Menschen hungrig nach geistlicher Erkenntnis, nach echter geistlicher Erfahrung und waren dann auch leichte Opfer für diese neuen geistlichen Erkenntnisse von diesen Spekulanten, sage ich mal. Spekulierern ist vielleicht das bessere Wort, gell? Die Spekulanten sind an der Börse. Also es ist gut, wenn wir theologische Entwicklungen in ihrem geschichtlichen Umfeld betrachten. Der Geist der Zeit beeinflusst leider oft die Bibelauslegung. Ähnlich war es übrigens zur Zeit der Jesus People Erweckung, so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Menschen, die aus der Gegenkultur kamen, die Hippies, Gegenkultur, gegen die starren Traditionen ihrer Eltern, auch gegen dieses steife, verkopfte, tote, dogmatische Christentum, was die hatten. Und da war eine Erweckung und mitten in dieser Erweckung war auch eine Offenheit für Spekulierer. Da war eine große Wiederkunftserwartung da. Die Leute haben gesagt, Jesus kommt wieder, also sehr, 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 sehr bald. Wahrscheinlich eher morgen als übermorgen. Und die Leute haben gesagt, hey, der Feigenbaum in Matthäus 24, Vers 32, in seiner Ölbergrede, dieser Feigenbaum, der symbolisiert Israel. Und wenn der anfängt zu sprossen, das ist die Staatengründung Israels 1948. Und Jesus sagt, in dieser Generation, also wenn ihr das seht, dass dieser Baum sprost in dieser Generation, da wird Jesus wiederkommen. Oh, eine Generation sind 40 Jahre. Dafür gibt es gute biblische Anhaltspunkte. 40 Jahre in der Wüste zum Beispiel. Ne? Und dann gab es da Leute in der Zeit, die haben angefangen Bücher zu schreiben. Jesus kommt 1988 wieder. 48 Staatengründung Israels, eine Generation 40 Jahre, Jesus kommt 1988 wieder. Und Leute haben ihre Arbeit aufgegeben und haben ihre Häuser verkauft, wenn sie welche hatten, also die Hippies eher weniger, gell? Und sind irgendwo in die Wüste gegangen oder auf einen Hügel, haben sich hingesetzt und haben auf die Wiederkunft von Jesus gewartet. Genauso wie 100 Jahre vorher die Nachfolger von Miller und den Zeugen Jehovas und den Spekulierern zu der Zeit. Und wisst ihr was? Nichts ist passiert. Es ist nicht eingetroffen. Und dann haben die Leute ein neues Datum gefunden, ein neues Buch geschrieben. Ah, ja, ich habe mich ein bisschen verdammt, nicht 1988, 1989 wird er wiederkommen. Und das hat sich mehrmals wiederholt, genauso wie bei Miller und den Zeugen Jehovas auch. Und naja, am Ende waren die Leute dann enttäuscht und müde von diesen Spekulationen und haben vielleicht sogar das Kind mit dem Badewasser ausgeschüttet, haben gesagt, ich will mit Wiederkunft Jesu überhaupt nichts zu tun haben oder vielleicht sogar mit Gott, mit Glauben nichts zu tun haben und sind abgefallen. Und das ist wirklich traurig. Und was auch traurig ist, kaum einer dieser Spekulierer hat sich entschuldigt und hat gesagt, hey, meine Interpretation hier mit 1844 oder 1948 war falsch, offensichtlich. Jesus hat nur ein Bild aus der Natur verwendet, hat überhaupt nichts mit dem Staat Israel zu tun. Er redet zu den Menschen seiner Generation in der Ölbergrede. Und er sagt dort auch ganz klar, von jenem Tag, dem Tag seiner Wiederkunft aber und jener Stunde weiß niemand. Also wenn wir nur Bibel gelesen hätten, hätten sie nicht gehört auf die Spekulierer, weil Jesus sagt, es weiß niemand. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht, unangekündigt. Das heißt, wir müssen jederzeit bereit sein. Jeden Tag. Und wie sind wir bereit für ihn? Indem wir ihm vertrauen und indem wir mit einer ewigen Perspektive leben. Nicht indem wir unsere Häuser verkaufen und uns irgendwo auf einen Hügel setzen und Hippies werden und nicht mehr arbeiten und auf die Wiederkunft warten. Da sind wir eher schlechte Verwalter von der Zeit und von dem, was Gott uns anvertraut hat. Nee, indem wir mit einer ewigen Perspektive leben. Jeden Tag so, als könnte es unser letzter sein und das ist eine gute Möglichkeit. Dass wir die Zeit auskaufen, dass wir Licht sind, dass wir Gutes tun im Namen Jesu. Paulus hat die Thessalonicher ermahnt, unter denen gab es auch so Leute, die aufgehört haben zu arbeiten und angefangen haben, unordentlich zu leben, wahrscheinlich auch wegen einer Wiederkunftserwartung. Und er schreibt ihnen, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Also allzeit bereit, aber auch mit Ausdauer laufen. Unseren Lebenslauf, wie der Paulus es beschrieben hat. Also auch wenn Jesus erst in 100 oder in 1000 Jahren wiederkommt, dann will ich bis an mein Lebensende Jesus treu sein und fruchtbar sein für ihn. Also mit Bereitschaft und mit Ausdauer leben. Ich denke, das ist auch ein gutes Wort für uns heute, das ist sehr aktuell, weil wir leben in einer unsicheren Zeit mit Umwälzungen, keiner weiß, wie es mit Corona und allen drumherum weitergehen wird. Und in solchen Zeiten haben Menschen immer zum Spekulieren angefangen. Und das sehen wir auch heute. Ich meine, die Verschwörungstheorien blühen und es gibt auch Stimmen, die sagen, naja, aber jetzt sind wir sicher ganz, ganz, ganz in den letzten Tagen, die werden immer lauter, diese Stimmen, hey, Jesus hat gesagt, Seuchen. Ja, aber er hat auch gesagt, es sind keine Zeichen. Wenn wir nachlesen. Und ich möchte euch sagen, lasst euch nicht beunruhigen. Lasst euch nicht mitreißen irgendwo mit so Spekulationen. Lasst euch nicht vom Wesentlichen ablenken. Und das Wesentliche ist Jesus und unsere Beziehung mit ihm und unsere Nachfolge. Also fangt bitte nicht an zu rechnen und zu spekulieren. Nee, bleibt dran an Jesus. Bleibt treu. Seid heute verfügbar für ihn und fruchtbar für ihn. Sollten noch die letzten zwei Verse lesen hier, gell? Vers 26, und die Erscheinung von den Abenden und von den Morgen, was gesagt wurde, ist Wahrheit. Du aber halte die Vision geheim, denn es sind noch viele Tage bis dahin. Und ich, Daniel, war erschöpft und einige Tage krank. Ich bin ganz schön mitgenommen, was er gesehen hat. Dann stand ich auf und verrichtete die Geschäfte des Königs. Und ich war entsetzt über die Erscheinung und keiner war da, der es verstand. Also was sah der Daniel, nachdem er seinen Blick in die Zukunft hatte? Er stand auf und verrichtete die Geschäfte des Königs. Das ist ein gutes Vorbild. Er ging zurück an die Arbeit für den Herrn, für unseren König. Und das wollen auch wir tun. Lass uns treu sein, wie Daniel in unserer Zeit. Amen. Lieber Vater, wir danken dir einmal mehr für das Zeugnis und das Vorbild, das der Daniel uns gegeben hat. Wir können so viel lernen. Wow, dieser Mann, der vielleicht 70 Jahre oder mehr heidnischen Königen gedient hat für dich und der treu war bis ans Ende. Herr, das fordert mich wirklich heraus. Und ich danke dir auch, dass du der Herr bist, der Geschichte, auch der Herr unserer Geschichte heute. Ich danke dir, dass du der Fels bist, auf dem wir sicher stehen können, an dem wir uns festhalten können. Jesus, dass wir Hand in Hand mit dir gehen können, dass wir uns nicht ablenken lassen müssen, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Jesus hat gesagt, der morgige Tag hat Sorgen genug, sorgt euch nicht um morgen. Ich danke dir, dass wir heute mit dir Gemeinschaft haben dürfen. Und ich danke dir, dass du uns heute gebrauchen willst, um einen Unterschied zu machen im Leben von jemand anderem. Dass wir heute Zeugen sein dürfen, heute Salz und Licht sein dürfen. Und darum möchte ich beten, Herr, dass du uns nüchtern, klar auf dem Kurs hältst. Vater, dass wir solche Felsen werden in der Brandung, weil wir mit dir gehen. Und egal, was Leute spekulieren und Sorgen und Ängste und Theorien und was weiß ich, was für Erwartungen haben, egal was passiert, du bist Gott. Du sitzt auf dem Thron und du bist bei uns. Und wir wollen einfach gerade weitergehen mit dir. Stärke uns dazu und segne uns dazu. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Der Herr segne euch und der Herr halte euch nahe an sich dran und nahe an seinem Wort, an seiner Wahrheit. Denn wenn wir an Jesus bleiben, einfachen Glauben, was würde Jesus tun? Okay, an seinem Wort bleiben, dann werden wir uns nicht verlaufen und irgendwelche Zeugen irgendwas werden oder Milleriten oder sonst irgendwelche Itten, sondern einfach Jesus Nachfolger, die gerade ihren Weg gehen und ihren Lauf vollenden. Wie der Paulus sagt, ich habe meinen Lauf vollendet und jetzt liegt bereit für mich der Siegeskranz. Und egal, ob Jesus wiederkommt in meinem Leben oder ich vorher zu ihm gehe, ich will bereit sein, ich will fruchtbar sein für ihn. Amen. Der Herr segne euch mit dieser klaren Vision für euer Leben.